Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Now we are all tired.
Wir sind alle müde. Wir haben die Situation leid. Ich habe nicht erwartet, dass es so lange dauert.
Das, was Sie eben hörten, sagte eine Polin, die eine Familie aus der Ukraine aufgenommen hat. So wie Sie denken viele Polen. Und das tun sie nicht, weil sie nicht helfen wollen, sondern weil sie langsam erschöpft sind. Denn es sind vor allem Leute aus Privatinitiativen, aus Nichtregierungsorganisationen und auch lokale kleine Gemeinden, die sich um die mehr als 2 Millionen Flüchtlinge kümmern, die aus der Ukraine nach Polen gekommen sind. Was wirklich fehlt, ist die tatkräftige Unterstützung der Zentralregierung. Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Was bedeutet es, 7 Wochen lang auf der Flucht zu sein? Wenn Sie sich das vorstellen, können Sie nachvollziehen, dass auch die ukrainischen Flüchtlinge erschöpft sind. Nicht nur durch die Traumata der Flucht und das Warten auf die Rückkehr, sondern auch, meint unsere Reporterin Rebecca Barth, weil sie das Gefühl haben, von anderen abhängig zu sein und nicht gebraucht zu werden.
Eine Frau sortiert gespendete Medikamente. Hinter einer Wand aus Pappkartons starrt eine andere, konzentriert auf den Laptop-Bildschirm. Eine dritte in weißem Arztkittel berät 2 geflüchtete Frauen aus der Ukraine. Dazwischen wuseln Dutzende Helfer in gelben Warnwesten. Beim Internationalen Bund in Krakau herrscht Hochbetrieb. Polnisch, Englisch, Russisch und Ukrainisch hallen durch den Raum. Mitten in dem Chaos steht Raisa, 63 Jahre alt, den blauen ukrainischen Pass fest umklammert.
Ich brauche Medikamente, Beruhigungs- und Schmerztabletten. Ich habe jede Menge Schmerzen. Ich war bisher nur einmal in der Notaufnahme. Da wurde mir sehr gut geholfen. Ich habe eine Infusion bekommen, aber das reicht nicht. 30 Stunden auf den Beinen, in meinem Alter, im Stehen und in der Kälte, das ist wirklich hart.
Raisa erzählt von ihrer Flucht. 2 Tage brauchte sie, um nach Polen zu kommen. Die ehemalige Buchhalterin lebte in Charkiw, der zweitgrößten Stadt in der Ukraine. Seit etwa einem Monat ist sie jetzt in Krakau. Hier teilt sich die Rentnerin eine kleine Wohnung mit den erwachsenen Kindern. Doch die Strapazen der Flucht wirken bis heute nach. Ähnlich geht es vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Gegen den Stress brauchen sie Medikamente, sagt Grzegorz Dżonka, stellvertretender Leiter des Internationalen Bundes in Polen.
Das sind einfache, rezeptfreie Medikamente, die weiter an die Flüchtlinge gegeben werden. Das ist Paracetamol, Ibuprofen, aber das sind auch oder Schlaftabletten, weil das war auch der große, das ist immer ein großes Problem. Aber Magenprobleme, das merken wir auch, das ist hier notwendig, auch in diesem Bereich zu helfen.
Beruhigungstabletten nimmt auch Raisa aus Charkiw. Sie trägt eine graue Mütze, um ihre Haare zu verdecken. Die sehen schrecklich aus, sagt sie. Unter der Mütze blitzen goldene Ohrringe hervor. Die Lippen hat sie rot geschminkt. Nur eine kleine Tasche konnte sie aus Charkiw mitnehmen. Vieles von dem, was ihr Leben ausmachte, hat sie verloren. Und wie viele leidet die ehemalige Buchhalterin unter psychischem Stress?
Ich hätte gerne irgendeinen Job, um etwas Geld zu haben. Und entschuldigen Sie, dass ich das sage, das Gefühl, von jemandem gebraucht zu werden, das bedeutet viel.
Über 2 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine sind seit Kriegsbeginn nach Polen eingereist. Eine Mehrheit von ihnen ist im Land geblieben. Wie viele es genau sind, ist nicht bekannt. Nur eines steht fest. Kein anderes Land hat so viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen wie Polen. Und es sind vor allem freiwillige Helfer, die sich um die Menschen kümmern.
Das ist immer noch der Fall. Es sind vor allem die Freiwilligen und lokale Behörden. Sie schultern die Hauptlast. Langfristig brauchen wir mehr Unterstützung von der Zentralregierung.
Das sagt Rafał Kosciński, Sprecher des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNHCR. Die Regierung von Polens Präsident Duda hat zu Beginn der Krise schnell Gesetze erlassen. Sie sollen die Integration vereinfachen, den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Doch gegen eine Verteilung der Menschen hat sich Polen lange gewehrt. Die Belastung ist vor allem in den großen Städten groß. Heute leben in Krakau schätzungsweise 6.000 bis 7.000 Geflüchtete aus der Ukraine. Wohnungen zu finden ist schwer. Viele können sich keine Miete leisten. Wo kommen all die Menschen unter?
Ich weiß nicht, also eigentlich, ich wundere mich, wo sind alle diese Leute, ja? Wir sehen die Bahnhöfe voll, die sind jetzt weniger voll. Aber das waren schon über 100.000 Leute hier und da überlegen wir, wo sind die Leute, weil wir kennen alle diese Sammelunterkünfte und wenn wir das zusammenzählen, das sind nicht weiterhin diese Quoten.
Eine dieser Sammelunterkünfte liegt etwa 10 Minuten entfernt. Es ist ein ehemaliges Krankenhaus, ein unscheinbares braunes Gebäude mit rotem Dach. Etwa 200 Geflüchtete wohnen hier in kleinen Mehrbettzimmern. Mateusz Poskonka, stellvertretender Direktor der Krakauer Stadtverwaltung, erklärt:
Das sind grundsätzlich temporäre Orte, so bezeichnen wir sie. Wir nehmen an, dass wir sie 2 Monate lang, also bis Ende April, nutzen können. Wie es weitergeht, da warten wir auf Richtlinien vom Außenministerium und den Woiwodschaften.
Doch die obersten Verwaltungsbezirke haben noch keine neuen Richtlinien erlassen. Immer noch improvisiert Polen, vertraut auf die Gemeinden und Nichtregierungsorganisationen. Doch Kritik wird laut, vor allem von den Bürgermeistern in den großen Städten. Denn nach Warschau, Breslau oder Krakau sind die meisten Menschen geflohen, es gibt Platzprobleme. Polens Präsident Duda hingegen äußert sich jüngst im amerikanischen Fernsehen zuversichtlich.
Wir schaffen das. Ich bin sehr stolz auf meine Landsleute. Wir haben keine Flüchtlingslager in Polen, wie sie in anderen Ländern normalerweise eingerichtet werden. Die Menschen wurden in privaten Häusern, in Studentenheimen, in Hotels, Pensionen, Sanatorien aufgenommen, in verschiedenen Unterkünften, die die lokalen Verwaltungen zur Verfügung gestellt haben.
Sanatoriach, w różnych miejscach udostępnionych przez władze lokalne.
Auch wenn Präsident Duda es nicht so nennen möchte, das ehemalige Krankenhaus in Krakau wirkt genau so, wie ein Flüchtlingslager. Am Eingang wacht ein Sicherheitsdienst, drinnen rennen Kinder umher. Das Essen kommt von einem Caterer zu festen Zeiten. Die russischsprachige Sina ist in Gedanken bei dem Krieg in der Ukraine.
Was für Nazis? Niemand hat uns unterdrückt. Wir haben in unserem Kharkiv gut gelebt. Niemand wurde benachteiligt. Wir sind alle gleich, Russen, Ukrainer, alle gleich. Auch Russen leben schon seit Jahren bei uns.
In Russland wurde auch Sinas Mutter geboren, in Sibirien während des Zweiten Weltkriegs. Nun sitzt die 83-jährige Frau in der Notunterkunft in Polen neben ihrer Tochter. Die Hände sind geschwollen, auf der Flucht musste sie schwere Taschen schleppen. Jetzt hat sie Schmerzen.
Wir haben Salben bekommen, cremen Omas Hände ein. Wir haben sehr gute Erste Hilfe erhalten. Darüber bin ich froh. Und jeden Tag kommt ein Arzt. Die Frauen, die hier arbeiten, fragen, was braucht ihr? Handtücher, Decken, Seife? Das wird uns alles gegeben, das Nötigste.
Beklagen wollen sich die Frauen nicht, doch das Heimweh ist groß. In dem ehemaligen Krankenhaus gibt es kaum Privatsphäre. Sina steht auf, will ihr Zimmer zeigen. Ein Vorzimmer, mehr ein Flur, mit einer Armeepritsche. Im eigentlichen Zimmer drei weitere Pritschen, ein Hocker zum Sitzen, über einem Stuhl hängt Kleidung. Kein Tisch, kein Schrank, die Wände sind kahl. Hier lebt Sina mit ihrer Mutter und zwei weiteren Frauen.
Wir versuchen uns abzulenken, deswegen lernen wir Polnisch, damit wir uns ablenken. Oder wir gehen raus, schauen uns Krakau an. So eine schöne alte Stadt, so schöne Gebäude. Damit lenke ich mich ab.
Ablenkung von den Nachrichten, die verfolgen die Rentnerinnen jeden Tag. Sie tauschen sich aus mit ihren Verwandten, die noch in der Ukraine geblieben sind. Erst vor wenigen Tagen ist in Charkiw die Schule der Enkelkinder von einer Bombe getroffen worden.
Dieser Krieg kam so unerwartet. Niemand hat damit gerechnet. Ich bin an diesem Tag aufgewacht und wollte zur Arbeit fahren. Ich habe noch gesagt, was für ein Krieg, ich fahre zur Arbeit. Aber mit jedem Tag wurde es schlimmer und schlimmer und schlimmer.
Die Frauen hoffen noch immer, dass sie bald nach Hause können. Sie wollen nach Charkiw zurück, ihre Stadt aufbauen. Doch nach 7 Wochen Krieg schwindet die Hoffnung, auch bei den Polen. Viele von ihnen haben Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Rafał Kosciński, Sprecher des Flüchtlingshilfswerks UNHCR, kritisiert das.
Es kann nicht sein, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben, weil ein freiwilliger Helfer die Geflüchteten kostenlos bei sich wohnen lässt. Das geht auf Dauer nicht. Die Menschen sind müde.
Immer öfter kommt es zu Konflikten, berichten Geflüchtete. Ein Einkaufszentrum am Stadtrand der polnischen Hauptstadt Warschau. Svetlana verbringt hier viele freie Stunden. Kaufen kann sie kaum etwas, dazu reicht das Geld nicht. Mit ihren 2 Kindern wohnt sie bei einer polnischen Gastfamilie, doch dort fühlt sie sich immer unwohler. Sie will anonym bleiben, Svetlana heißt eigentlich anders. Sie hat Angst, dass die Familie sie rauswirft.
2 Wochen это красиво казалось, а потом началось.
2 Wochen lang war es sehr schön. Dann begannen sie unsere Rechte einzuschränken, weil sie die Hausherren sind und wir niemand. Unsere Meinung, unser Wort zählen hier überhaupt nicht.
Sie müsse für die Familie bügeln und den Hund ausführen. Was gekocht wird, mögen ihre Kinder nicht. Eigenes Essen aber kann sich Svetlana nicht leisten. Sie schämt sich. Will die Konflikte nicht ansprechen, weil sie Angst hat, aus der Wohnung geworfen zu werden.
Wir packen und fahren sofort nach Hause, wenn der Krieg vorbei ist. Wir bleiben nicht einen Tag länger. Es scheint hier gut zu sein, alle helfen uns, aber in Wirklichkeit, ohne Gegenleistung hilft uns niemand. Die verdienen Geld mit uns.
Fakt ist, wer Geflüchtete aus der Ukraine aufnimmt, erhält 40 Zloty täglich. Pro Monat sind das ungefähr 250 Euro. Ob Svetlanas Gastfamilie an ihr tatsächlich verdient, kann nicht unabhängig geprüft werden, ohne dass die polnische Familie erfährt, dass Svetlana mit einer Journalistin gesprochen hat. Und das würde die Situation unerträglich machen. Der Vorwurf zeigt vor allem das Misstrauen zwischen Svetlana und der polnischen Familie.
Ich bin heute um 6 Uhr aufgestanden und zur Arbeit gefahren. Mein Kind habe ich mitgenommen, aber ich kann ihm in der Küche kein Frühstück machen, weil die Familie im Wohnzimmer schläft. Das macht Lärm. Ich muss das Licht anmachen. Ich bin hungrig zur Arbeit gefahren. Ich konnte meine Haare nicht trocknen, weil der Föhn laut ist. Wir machen Lärm.
Lärm, Essen, Gewohnheiten, das führt nach Wochen auf engem Raum auch in anderen Familien zu Konflikten. Marta ist Polin. Auch sie hat eine Familie aus der Ukraine aufgenommen. Eine Frau mit zwei Kindern und Marta selbst hat drei Kinder.
Now we are all tired.
Wir sind alle müde. Wir haben die Situation leid. Ich habe nicht erwartet, dass es so lange dauert.
Als die ersten Geflüchteten aus der Ukraine kommen, bietet Marta ihre Wohnung an. Die eigenen Kinder ziehen zu ihr in das große Schlafzimmer. Einen Monat wollte die Familie aus der Ukraine bleiben, doch noch immer können sie nicht zurück.
So what now? And she was like, we are trying to get to look for something, but you know the situation in Warsaw is packed.
Was machen wir jetzt? Sie versucht etwas zu finden, aber Warschau ist voll. Man findet nichts. Mein mittlerer Sohn fühlt sich mittlerweile sehr unwohl mit der Situation. Er will sein Zimmer zurück. Das verstehe ich.
I mean, he's an introvert, so he doesn't really get on with anyone pretty much.
Ich bin hin und her gerissen. Ich will meinem Sohn seinen Raum geben, aber ich will auch das Richtige für die Menschen tun, die nicht nach Hause gehen können.
To give my son his space back and wanting to do the right thing for people who can't go home.
Hilfsorganisationen warnen schon jetzt vor Obdachlosigkeit und an der polnisch-ukrainischen Grenze beobachten Helfer, immer mehr Geflüchtete kehren zurück. Frauen mit kleinen Kindern, die zu ihren Männern wollen, die keine Wohnung und keine Arbeit gefunden haben, die Heimweh haben. Seit Kriegsbeginn haben über 500.000 Menschen Polen in Richtung Ukraine verlassen.
Sowohl die Polen als auch die Ukrainer in Polen sind zwischen Solidarität und Erschöpfung gefangen und hoffen darauf, dass der Krieg bald zu Ende ist. Denn dann würden die ukrainischen Flüchtlinge sofort nach Hause zurückkehren. Das hat unsere Reporterin Rebecca Barth immer wieder gehört. Von wem man gar nicht mehr hört, ist von den Flüchtlingen an der belarussisch-polnischen Grenze. Obwohl es nach wie vor welche gibt und immer noch überqueren jeden Tag Dutzende von Menschen illegal die Grenze. Auch die Sperrzone, die die polnische Regierung letzten Herbst zum sogenannten Schutz vor den Flüchtlingen errichtet hat, auch diese Sperrzone soll bis Ende Juni bestehen bleiben. Rebecca Barth verstärkt zurzeit die ARD in Warschau und hat auch die Lage dieser vergessenen Flüchtlinge an der belarussischen Grenze recherchiert. Mit ihr bin ich nun verbunden. Hallo, Frau Barth.
Hallo.
Frau Barth, was wissen Sie über die Flüchtlinge in dem belarussisch-polnischen Grenzgebiet?
Nun, es scheint so zu sein, als würden wir dort nach wie vor eine humanitäre Krise erleben. In den Sümpfen und Wäldern in diesem Grenzgebiet stecken immer noch Menschen fest. Und so haben es mir Menschenrechtler, Aktivisten und Beobachter dieser Situation geschildert. Derzeit besonders vulnerable Gruppen, also Babys, kleine Kinder, schwangere Frauen, alte Menschen oder auch Menschen mit Behinderung. Und sie harren dort oft ohne Nahrung, ohne sauberes Trinkwasser tagelang in der Kälte aus. Wir haben derzeit vor allem nachts durchaus Temperaturen, die unter Null gehen. Sie haben keinen Zugang zu Medikamenten und dementsprechend soll es auch immer wieder zu Toten kommen.
Frau Barth, Sie sagten, Sie haben das von Flüchtlingsorganisationen oder Hilfsorganisationen gehört. Heißt das im Umkehrschluss, dass Sie da nicht hingehen können und das selbst mit eigenen Augen betrachten können, die Situation der Flüchtlinge?
Genau so ist es. Also die polnische Regierung hat dort im Grenzgebiet eine Sperrzone errichtet und die soll auch erstmal bis Ende Juni so bestehen bleiben. Viele gehen davon aus, dass sie dann auch verlängert wird. Und das bedeutet eben, dass weder humanitäre Hilfe noch Aktivisten noch Journalisten, unabhängige Beobachter dort Zugang haben. Wir können als Reporter nur mit dem polnischen Grenzschutz rein und das sind dann organisierte Touren. Und da ist natürlich dann auch zu bezweifeln, inwieweit man dort eben ein ganzes Bild bekommt. Das heißt, wir sind angewiesen auf Berichte von Menschenrechtlern beispielsweise, die sich dann mit Geflüchteten unterhalten, die es aus diesen Wäldern herausgeschafft haben. Das heißt, es ist sehr schwer abzuschätzen, wie viele Menschen stecken überhaupt in diesen Sümpfen und Wäldern fest. Wie ist denn die Situation vor Ort? Genau, das können wir genau eben nicht sagen.
Ich habe in den Nachrichtenagenturen aber gelesen, dass es tatsächlich jeden Tag mehrere Dutzend Versuche gibt von illegalen Grenzübertritten. Die Quelle war da der polnische Grenzschutz. Was können Sie dazu sagen?
Der polnische Grenzschutz vermeldet jeden Tag mehrere Versuche, illegale Grenzübertritte, so wie sie es bezeichnen. Gestern waren das beispielsweise 13, manchmal sind das 30 oder auch 40. Insgesamt sollen es jetzt im April schon 300 Versuche gewesen sein. Und das deckt sich ungefähr mit den Berichten, die wir auch von Menschenrechtlern und Beobachtern haben. Also man geht durchaus davon aus, dass da hunderte Menschen in diesem Grenzgebiet irgendwie feststecken müssen. Aber genau kann man es eben nicht sagen.
Und dann per Pushbacks sozusagen nach Belarus zurückgeschickt werden.
Das ist auch etwas, was Beobachter eben schildern, was wir jetzt aus mehreren Quellen gehört haben, dass es dort wohl nahezu täglich eben zu illegalen Pushbacks, also das ist eine Verletzung europäischen Rechts, eine Verletzung auch des polnischen Rechts, kommen soll. Und die Menschen, so wird uns berichtet, sind wohl massiver Gewalt ausgesetzt auf der belarussischen Seite von belarussischen Grenzbeamten. Das heißt, die belarussischen Grenzbeamten drücken die Menschen praktisch Richtung Polen und die polnischen Grenzbeamten pushen sie zurück und dann hängen sie eben an der Grenze in diesen Wäldern fest. Sie haben wohl keine Möglichkeit, auch nach Minsk, also wenn sie auf der belarussischen Seite sind, nach Minsk zurückzureisen. Wir erinnern uns daran, Ende letzten Jahres hatte die belarussische Regierung dort an der Grenze eine Lagerhalle eröffnet für die Unterbringung eben dieser Geflüchteten und Migranten aus Syrien und dem Irak beispielsweise. Die ist jetzt geschlossen worden. Und die Beobachter und Menschenrechtler auf der polnischen Seite gehen eben davon aus, dass die Menschen, die dort in dieser Lagerhalle waren, jetzt eben versuchen, weil sie nicht nach Minsk zurück können, eben nach Polen einzureisen.
Frau Barth, wie wird im Land selbst über diese so unterschiedliche Behandlung der Geflüchteten aus der Ukraine und denen aus Belarus gesprochen? Denn die Not ist ja bei beiden Gruppen ziemlich ähnlich, gleich groß und doch scheint die Solidarität der Polen mit den Ukrainern größer zu sein. Warum?
Genau diese Frage versucht jetzt ein Soziologe, Przemyslaw Sadura, mit einer Kollegin zu untersuchen. Und er hat im polnischen Radio Talk FM auch über erste Erkenntnisse gesprochen. Er hat Soldaten interviewt, beispielsweise, die an beiden Grenzabschnitten im Einsatz waren und aber auch weitere Umfragen durchgeführt. Und er sagt, dass die Ukraine und die Situation der Menschen in der Ukraine und auch das Narrativ, was mit diesem Krieg einhergeht, durchaus die polnische Gesellschaft emotional anders berührt. Nämlich dort haben wir die in Anführungsstrichen heldenhaften Männer, die kämpfen und die Frauen, die Schutz suchen. Das würde die polnische Gesellschaft viel besser verstehen. Und auf der anderen Seite herrsche wohl sehr großes Unwissen und auch Vorurteile gegenüber den Geflüchteten aus Syrien und dem Irak und ihrer spezifischen Situation. Also man wisse einfach sehr wenig darüber und habe auch sehr wenig Verständnis für die Situation der Menschen, die aus Ländern kommen, in denen seit sehr vielen Jahren Krieg herrscht. Und er sagt aber auch ganz klar, dass zusätzlich eben ein Rassismus eine große Rolle spielt und auch Islamophobie und das eben alles zusammen zu dieser unterschiedlichen Behandlung von den Geflüchteten führt.
Soweit die ARD-Korrespondentin Rebecca Barth über die Situation der Flüchtlinge an der belarussisch-polnischen Grenze und das restriktive Vorgehen der polnischen Regierung und auch der Bevölkerung Ihnen gegenüber im Vergleich zu den Geflüchteten aus der Ukraine. Danke für Ihre Einschätzung, Frau Barth.
Bitteschön.
Im Podcast der Weltzeit morgen geht es um die fehlende Pressefreiheit in Griechenland, die bis hin zur Ermordung eines Journalisten im vergangenen Jahr reicht. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.